Ahoi, herzlich willkommen beim nerdigen Trash Talk. Ich bin Sigi der Klabauter, aka Till, und wir reden heute über Piraten. Falls ihr irgendwas überspringen wollt, wählt einfach die Kapitel.
Knapp über 10 Grad im Wasser, dann jemand steht in Flammen, also Lab scheint wirklich ein Extremsport zu sein.
Dinge sind immer nur witzig, solange sie keinen wirklichen Schaden passieren.
Denn so ganz ohne Dungeons & Dragons kann selbst eine Piratenfolge nicht auskommen.
Man ist nicht gezwungen, der Held zu sein, sondern sei doch mal der Anti-Held. Oder sei doch mal der Böse. Sei doch mal der Fiese.
Ich muss da kurz einhaken. Der Bürokratie-Teil hat dir besser gefallen. Das ist aber bedenklich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Jörg und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder mal den wunderbaren Fantastik-Vielschreiber Jörg Benner. Hallo.
Hallo Philipp. Ja, ich bin Spielbuch- und Romanautor, Filmrezensent im Hobby und freue mich mal wieder dabei zu sein.
Und Jörg, ich muss gleich mal mit dir schimpfen. Denn du, Jörg, du hast mich letztens in tiefe Trauer gestürzt, weil du deiner schon lang etablierten Fantasy-Welt nur Red den Rücken gekehrt hast. Erzähl doch mal, warum tust du mir das an und wie willst du mich dafür entschädigen?
Also entschädigen, das Gute zuerst. Entschädigen werde ich dann dich dafür mit einem neuen Spielbuch. Das magst du ja auch sehr gerne. Da schreibe ich schon fleißig dran. Ist ungefähr bei einem Drittel. Soll nächstes Jahr zur Spielemesse, also zur Spiel in Essen erscheinen, wieder bei Manticore. Und ja, ich habe ja nur gesagt, dass jetzt erstmal nichts Neues bei Noiret kommt, weil ja, ich mich anfange in der Welt selber ein bisschen zu wiederholen. Immer wieder muss ich erklären, ja, da sind diese drei Monde, die heißen so und so. Und das hat man jetzt schon 10 Mal geschrieben in den Romanen. Und nee, die Leute, die Romane alle kennen, die denken auch, ja, hast du schon erzählt, aber man weiß ja nie, mit welchem Band die Leute anfangen. Und ich habe mich bei meinem letzten Buch, dem Dämonenturm, wieder schwarz geärgert, dass ich beim ersten Band diese grandiose Idee hatte, Reitechsen einzusetzen, was natürlich in einer Welt, wo es irgendwo auch kalt ist, irgendwie eine sehr dämliche Idee war. Das ist mir da wieder auf die Füße gefallen. Genau, und da hatte ich halt jetzt auch mal Lust, wenn ich mal wieder Fantasy schreibe, jetzt schreibe ich erstmal wieder Spielbuch, dann vielleicht auch mal eine neue Welt mir auszudenken, was ja nicht heißt, dass es stilistisch jetzt völlig anders wird, nur vielleicht gibt es Pferde. Zum Beispiel. Und nur ein Mond, da hätte ich ja schon was gewonnen.
Wobei ich zugeben muss, das war sehr gut für den Plot, dass man quasi mit den Echsen nicht wegreiten konnte bei dem Mondturm, weil es so kalt war. Aber ich verstehe schon deine Gründe. Ja, aber starten wir doch mal direkt rein. Du hast doch bestimmt wieder einen Videotipp oder einen Video-Antitipp mitgebracht, oder?
Ja, habe ich. Es war sogar diesmal ziemlich schwierig, mich für einen zu entscheiden, weil gerade so viele geile Game-Announcement-Trailer rausgekommen sind. Oder auch die neue Tech-Demo zu Witcher 4, aber Witcher 4 hatten wir schon letztes Mal. Ein großes Thema ist ja AI, finden ja alle böse, aber und in dem Fall bin ich sogar selber ein bisschen entsetzt, was da mittlerweile geht, ist ja das neue Google Veo 3, mit dem man alle möglichen krassen Videos einfach per Textprompt machen kann. Aber das empfehle ich nicht, sondern ich bin im Zuge des Jubiläums von Alien. Der ist jetzt irgendwann im Mai vor, frag mich nicht, 26, nee, 46 Jahren kam er ins Kino, da habe ich irgendwo einen Artikel gelesen und bin da auf einen Kurzfilm bei YouTube gestoßen, der so herrlich schön oldschool ist, wie ein Anime aus den 80ern. Alien Monday heißt der, von Ota King Animation. Der macht, ja, der werkelt so 4, 5 Jahre an so 20-Minuten-Filmchen. Davor hat er was zum Star Wars TIE Fighter gemacht, braucht immer seine Zeit, bis was Neues kommt. Der ist jetzt auch schon ein bisschen älter, der Film, fast ein Jahr, hat er schon auf dem Buckel. Aber ja, wenn man halt Alien mag, er ist so eine kleine Melange aus Alien 1 und Alien 2 und halt den Look von Ghost in the Shell und so weiter aus den 80ern, natürlich nicht ganz so professionell, weil hat einer alleine gemacht und in Heimarbeit. Aber ja, der kann sich da 15 Minuten gut unterhalten, und schlechter als die letzten Alien-Filme ist er auf jeden Fall auch nicht. Genau, Alien Monday.
Gleich noch mal ein Alien-Diss reingehaut. Dabei war Romulus doch gar nicht so schlecht.
Ja, den kenne ich noch nicht, muss ich gestehen. Aber der davor und die Aliens vs. Predator und ach, hör auf, ja.
Ich bin ja fast schon wieder dazu geneigt, den Videotipp der Folge mit dem Ask Me Anything zu vermischen, weil sich mittlerweile doch so ein großer Berg an Fragen angesammelt hat, dass ich quasi immer die perfekte Überleitung für eine Medienschau oder eben jetzt einen Videotipp nehmen kann. Aber meine Antwort wäre diesmal wohl, nur halb ernst. Daher brauchst du sie auch nicht zu beantworten, wenn du nicht möchtest, aber ich nutze diese Frage trotzdem für die Einleitung. Wann haben wir denn schon mal bewusst die HörerInnen belogen? Möchtest du was beichten?
Ich lüge nie. Also ich lüge sehr selten. Ich kann nicht. Also kennt ihr diese, wie nennt man die, Social Deduction Spiele? Kennt ihr ja vielleicht, ne? Werwolf und so weiter oder Vize Kraken und wie sie alle heißen. Ich kann diese Spiele alle nicht, weil jeder mir sofort ansieht, wenn ich der Böse bin und so tue, als wäre ich der Gute. Wenn ich bei den Spielen mich verstecken muss, habe ich immer sofort verkackt. Also ich bin zwangsweise meist ein sehr ehrlicher Mensch. Gut, beim Podcast könnte ich wahrscheinlich lügen, weil da sieht mich ja keiner. Aber nein, ich lüge doch deine Hörer nicht an. Wo kommen wir da hin?
Mir ist da tatsächlich auch keine sinnvolle Antwort eingefallen. Allerhöchstens, dass wir manchmal übertreiben, damit es etwas dynamischer oder spannender ist. Also beispielsweise ist Elea ja immer die Erzähltante, aber ich meine, sie spielt ja auch Shadowrun, also kann sie taktischen Würfelorgien ja gar nicht so abgeneigt sein. Oder umgekehrt, auf Conventions, wenn ich mal nicht selber leiten muss, dann setze ich mich sogar bevorzugt in Erzählspiele, obwohl ich ja hier im Podcast der kriegslüsterne Taktiker bin. Und meine Antwort ist deshalb auch keine richtige Antwort, sondern mehr so eine Prognose, denn ich mutmaße jetzt einfach mal, dass ich Ende des Jahres lügen werde. Denn dann machen Elea und ich ja unseren musikalischen Jahresrückblick und ich werde erneut sagen, dass ich nahezu nie Musik höre, weil ich ein Deutschlandfunk-Ultra bin und auch auf Spotify zu über 90% nur Podcasts höre. Und das wird dann aber gelogen sein, denn seit ein paar Monaten läuft bei mir mein heutiger Videotipp hoch und runter, also den höre ich bestimmt 2-3 Mal die Woche. Nämlich Davy Jones vs. Beast Boy Rap Battle at NRW Kent 8. Und wie der Name es schon sagt, das ist ein Rap Battle über 3 Runden, insgesamt fast 20 Minuten lang. Und das ist nicht nur auf allerhöchstem Niveau, das wird auch mit jeder Runde nochmal besser. Das ist Wahnsinn. Und zwar wirklich von beiden Kontrahenten. Und ehrlich, selbst wenn ihr mit Hip-Hop nichts anfangen könnt, gönnt euch zumindest mal die 3. Runde, in der Beast Boy den Davy aber sowas von Hardcore und dabei trotzdem irgendwie noch respektvoll zerbombt, dass selbst in meinem kompletten Freundeskreis, und das sind Nerd-Klischee-mäßig ja alle tendenziell so RockhörerInnen, die waren wirklich begeistert. Die haben gedacht, sowas haben wir noch nie gehört, weil es einfach großartig ist. Und ich bin, das hatten wir ja schon mal in einem der älteren Podcasts mit André besprochen, ja sowieso der Meinung, wir sollten ruhig mal mehr Battle-Rap ins Rollenspiel integrieren. Stell dir nur mal vor, jetzt käme plötzlich jemand, der musikalisch behauptet, dass sein Science-Fiction-Solospielbuch viel cooler ist als dein Science-Fiction-Solospielbuch. Wie geil wäre das denn?
Bei Star Raider bist du der Code im System, der die Galaxie bricht. Du spielst mit Regeln, ich schreib Schicksal in Hyperlicht. Dein Sci-Fi ist Deko, meins flüstert in Träumen. Kriege entfachen, wo Präfekten nur räumen. Ich bin der Fluch in der Matrix, der letzte Beweis. Dein Game hat Optionen, meins zerreißt dir den Geist. Komm, sei das Echo von Welten, die längst untergehen. Hyperion Prime, du spielst nicht, du lebst es. Oder verschwindest im Wehen.
Das war richtig geil. Das ist die beste Einleitung, die jemals irgendein Gast gebracht hat. Und deswegen frage ich meine beiden Experten, die dieses Mal dabei sind. Hallo und wer seid ihr denn?
Hi, ich bin Till. Bin begeisterter Live-Rollenspieler und Musiker, vor allem beim Live-Rollenspiel. Da kennt man mich als Seki, den Klabauter. Und mache das Ganze jetzt seit 2 Jahren als Hobbymusiker in Richtung Folk, Singer-Songwriting und vor allem natürlich Seemannslieder in alter Klabauter-Manier. Und freue mich, dass ich heute hier sein kann. Dankeschön.
Hi, ich bin der Tobi oder auch der Gruber bei den Klabautern. Einer, der auch schon eine ganze Weile dabei ist, genauso wie der Till. Und unser Hintergrund ist quasi eigentlich Gänger. Wir sind so die bösen Dudes. Wir sind nicht die Guten, wir sind nicht deine Freunde. Wir sind die Leute, die dir das Geld aus den Taschen ziehen, dich niederknüppeln und am Ende noch mit dir einen trinken gehen und dich darüber freust, dass wir dir hochgeholfen haben. Aktuell ist es bei uns so, wir sind eine LARP-Gruppe. Wir haben vor 2 Jahren angefangen, vor 2,5 Jahren sogar schon, ein Brettspiel zu designen. Das ganze Baby ist auch schon komplett fertig. Wir suchen gerade einen Großverlag, der das Ganze produziert, weil wir das alleine einfach nicht stemmen können. Und aus der Wartezeit kam dann die Idee, hey, lass uns doch mal ein Rollenspielbuch schreiben. Ich habe irgendwann mal, oh Gott, das war noch in den 90er Jahren, von meiner Oma mein erstes Rollenspiel bekommen. Von Ian Jackson und Jan Livingston. Die von den beiden habe ich es gekriegt. Nee, umgekehrt. Umgekehrt. Das war mein erstes, das große Fantasy-Abenteuerspielbuch. Das war auf jeden Fall mein erstes Abenteuerspielbuch. Schön mit Würfeln über die Seiten gehen, seine eigenen Abenteuer erleben, direkt ein Dreierband, riesengroß. Mittlerweile liebe ich auch andere Sachen wie Verax zum Beispiel. Großartige Werke, man kann immer gut spielen, neue Wege suchen. Und dann haben wir gedacht, hey, lass uns doch mal was machen, was es noch nicht gibt. Lass uns den Spielern doch mal die Möglichkeit geben, Abenteuerspielbücher zu schreiben mit Sachen, die in der LARP-Welt wirklich passiert sind. Die werden natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt in der ganzen Geschichte. Oder die Geschichten ja mittlerweile. Und die Leute sollen aber die Option haben, die Kehrseite der Medaille zu spielen. Bei Büchern ist es ja so, es gibt kein FSK. Also du kannst ja rein theoretisch mit 6 Jahren Stephen King lesen oder sowas. Rein theoretisch sollten die Eltern natürlich trotzdem ein bisschen drüber gucken. Wir sagen halt, FSK 16 ist bei uns so ein bisschen besser, weil du halt eben auch andere Geschäfte machen kannst. Das heißt, du hast als Spieler die übliche Variation, wie auch im The Witcher Computerspiel oder in Dragon Age oder in anderen. Oder bei Baldur's Gate, dass du sagen kannst, hey, klar, ich gehe zu der reinen Dame. Ich bestehle die Person. Ich loote einfach alles, was hier ist. Ich knüppel einfach die Stadtwache nieder. Und so Optionen gibt's eben bei uns auch in den Büchern. Man ist nicht gezwungen, der Held zu sein, sondern sei doch mal der Anti-Held. Oder sei doch mal der Böse. Sei doch mal der Fiese. Finde eins der vielen verschiedenen Enden. Wir haben auch nicht in den Büchern immer ein Ende, sondern das erste Teil, Ewiges Blau, hat, glaube ich, 16 Enden. Der zweite Teil, durch Sand und Sturm, hat 12 verschiedene Enden. Im dritten Teil ist es so, dass du unglaublich viele Wege gehen kannst, um auch rauszufinden, wer sind denn die Klabauter? Was machen die denn? Wie sieht's denn mit den Lehrlingen aus? Was für ein System haben die? Wie sind die Charaktere? Und die Charaktere tauchen in den Büchern auch immer wieder auf, da die alles wahre LARP-Geschichten sind. Ne? Und da sind halt mittlerweile viele Spieler drin. Ich nenne da so ein kleines Beispiel. Wir hatten diese Diskussion nämlich vor kurzem. Im Heimatland, relativ weit am Anfang, man wird diese Situation erleben, kommt die Situation, dass ein Mensch in Flammen stand. Der stand lichterloh in Flammen und du hast als Spieler die Option, löschst du den selber oder wartest du ab, ob andere Personen den zum Beispiel löschen. Eine Situation ist wirklich passiert. Eine Klabauterin von uns ist über eine Feuerschale getreten. Wir haben also tragen so Patches an der Seite. Also das sind so Stofffetzen mit unserem Logo und unserem Erkennungs-, also wie so eine Flagge an der Seite. Die ist über eine Feuerschale geschritten und auf einmal stand die lichterloh in Flammen. Dinge sind immer nur witzig, solange sie keinen wirklichen Schaden passieren. Ihr Glück war, sie hat einen Mantel angehabt, der feuerabweisend war, so weit, so wenig. Die Flammen standen hier bis hier hoch. Die hat normalerweise lange, also bis zum Kopf. Die hat normalerweise, trägt sie immer offene Haare. An dem Tag, aus irgendeinem Grund, hat sie ein Kopftuch getragen und hatte einen Hut auf. Die wäre sonst lichterloh verbrannt innerhalb von kürzester Zeit. In wenigen Sekunden sind 2 von uns, ich war halt eine der Personen, sind halt drüber gesprungen und haben die halt gelöscht. Also wir haben die im realen Leben in diesem Rollenspiel gelöscht.
LARP scheint wirklich ein Extremsport zu sein.
Auf jeden Fall.
So, dann haben wir quasi schon das Thema vor dem Thema vorgezogen. Aber es ist auch gar nicht schlimm. Wir kommen zum Ask Me Anything. Und ich meine, wir haben eine richtig perfekt passende Frage. Die war gar nicht so geplant, aber sie passt wie die Faust aufs Auge. Denn, ich meine, Piraten müssen ja mutig sein. Wir reden jetzt ein bisschen über Mut oder auch nicht. Denn die Frage, die wir bekommen haben, war, welche irrationalen Ängste habt ihr denn durch die Popkultur bekommen? Und weil die Frage jetzt so ein bisschen grob ist, ich gebe gleich mal als erstes die Antwort. Ich hatte ja auch die meiste Zeit, so drüber nachzudenken. Meine Angst als Kind war immer Treibsand, denn dessen Gefährlichkeit wurde damals ja wirklich überall thematisiert. Also in allen möglichen Nachmittags-TV-Serien kam das vor, im Mickey Mouse Magazin sowieso. Und ich fand als Kind auch Pfadfinder ziemlich cool. Und in so ziemlich jedem Pfadfinder- und Survival-Buch, da gab es irgendwie ein Kapitel über Treibsand. Und ich muss zugeben, ich bin jetzt fast 40, ich hätte in meinem ganzen Leben noch nie Berührung mit Treibsand, also Das war doch eine sehr irrationale Angst. Wie ist es denn bei euch?
Faszinierenderweise ist Treibsand bis jetzt noch kein großes Lab-Thema, weil Lab lebt ja auch davon, dass du Dinge darstellst. Treibsand ist schwierig beim Lab darzustellen. Es ist, nimmt die Immersion so ein bisschen raus. Ist aber total lustig, dass du es sagst, weil wir hatten auch überlegt, so eine Thematik, Thema Treibsand in das Heimatland aufzunehmen und haben es halt ganz schnell sein gelassen, weil wir auch dachten, nee, muss nicht sein. Wir haben aber auch immer mit negativen Sachen zu tun. Also im Lab ist es meistens so, dass wir auch überlegen, was sind denn Negativaspekte, die wir haben, die wir darstellen können, Ängste. Wir haben zum Beispiel zwei bei uns in der Gruppe, hat sich mittlerweile zu einem Insider rausgesprochen, die panische Angst vor Schlangen haben, also das Gift von Schlangen. Das heißt, wir haben uns ein bisschen inspirieren lassen, eher von der Richtung Indiana Jones. Was auch so ein Thema ist. Du hast diese Arschängste, die du überall drin hast. Egal, ob du anfängst bei alten Filmen wie Die Piratenbraut oder bei, nehmen wir auch selbst nur Jack Sparrow, der halt auch Angst hat vor diversen Dingen, ne? Und allein was seinen Verstand zum Beispiel angeht, ne? Oder Verlustängste, die dort sehr stark behandelt werden in den Flug der Karibik Teilen. Bei uns sind es halt vor Schlangen, Gifte. Ne? Das ist halt etwas, das immer passieren kann. Verrat ist das Schlimmste bei uns. Wir sind als Klabauter sind eher eine Familie. Wir sind eher so ein bisschen anzusiedeln als bei den Peaky Blinders zum Beispiel, wenn man so in dieser Art und Weise ist. Die Popkultur beeinflusst natürlich extrem das Labverhalten, weil es gibt immer die Darstellung von Stereotypen. Wir wollen ja auch diverse Stereotypen darstellen und spielen. Wenn wir in unseren Rollen sind, hat jeder von uns so eine Kernfunktion. Haben wir zum Beispiel Captain Seki, also Till, der kann gleich selber was dazu sagen. Der ist so als Rolle des Captains, wir drei Anführer haben, die müssen immer miteinander reden und abstimmen, wer was macht. So die Position des Nachdenklichen, des Fürsorglichen, desjenigen, der so ein bisschen mehr sein Hirn benutzt und ein bisschen mit Charme an die ganze Sache rangeht und vor allem immer ein gutes Herz auch für Frauen hat in der Sichtung. Weil wir haben natürlich auch einen großen Frauenanteil bei uns. Aber wenn man die Fantasy betrachtet, Frauen hatten es damals immer schwerer. Ich finde es schön, dass im Lab das Ganze mittlerweile alles schön aufgewiegelt ist. Da muss man auch keinen einen Stempel aufdrücken. Das entwickelt sich einfach, weil man als Charakter gesehen wird. Es gibt super viele starke Charaktere. Wir haben da auch super viele starke Frauen bei uns, wo ich einfach über jede einzelne und jeden Spielangebot, was sie macht, immer dankbar bin. Und da gibt's verschiedene Variationen. Bei mir ist es eher so, ich spiele eher so eine Art Mr. Smee von Captain Hook zum Beispiel. Das ist so mein Archetyp, meines Charakters. Nicht so tollpatschig, sondern ich bin schon eher so der Typ, der halt treu doof dem Kapitän, einem unserer Kapitäne folgt, der will, dass der Kapitän überlebt, der ihn beschützt, der ihn vom Ärger fernhält, der ihm seinen Kram hinterherräumt, den er ständig verliert. Und der aber parallel auch keine Ambitionen hat, die Position eines Kapitäns zu übernehmen. Gerade bei Piraten, es ist immer so, Meuterei war ja immer ein ganz großes Thema. Oder halt auch aufzusteigen in der Hierarchie bei den einzelnen Leuten. Und man braucht diese Archetypen, die immer auch für so ein Balancing in der eigenen und auch in der Immersion für andere Leute, die das von außen sehen, darstellen. Und das ist jetzt der perfekte Moment, um an einen der Kapitäne zu übergeben. Ich übergebe das Wort mal an Till, also Seki, den Klabauter.
Ja, irrationale Angst in der Popkultur. Spannendes Thema. Finde ich interessant. Ich glaube tatsächlich, gerade wenn es sich um irrationale Ängste geht, ist das, wie hier ja auch ihr beide schon gesagt habt, ist das wahrscheinlich was sich eher so im Kindesalter abspielt. Und da habe ich, also gerade vor allem mit dem Beiwort irrational, habe ich da tatsächlich was. Ich hatte als, so auch wo ich klein war, es gab damals auch wahnsinnig viele Katastrophenfilme, waren damals so ein Ding in den 90ern und alles, ne? Tornados und hast du nicht gesehen. Und mein Vater, der hat mich damals mal mitgenommen in so einen Freizeitpark, aber der war irgendwie richtig sketchy. Und da gab's sowas wie eine Wasserbahn. Und dann bist du einfach in so einem riesen Hut drin gesessen und bist an so einem, da war einfach so ein Strudel im See. Und du bist mit dem Ding da rumgefahren und unter der Wasseroberfläche war quasi eine Absperrung, die dein Fahrzeug davon abgehalten hat, da reinzurutschen. Aber die hast du halt nicht gesehen als Passagier. Und da war ich, keine Ahnung, 5, 6 oder so. Und da hatte ich wirklich als Kind, das aus dem Herzen vom Ruhrgebiet kommt, wo weit und breit bis auf den Baggersee kein verfluchtes Wasser ist, hatte ich als Kind echt Panik vor Strudeln, dass mir sowas mal passiert. Also eigentlich maximal lächerlich, aber das war so eine irrationale Angst aus der Popkultur. So Katastrophenfilme und solche Geschichten. wo du dann immer Angst hast, dass mitten im Ruhrgebiet auf einmal irgendwie ein Tornado dein Haus wegfegt oder solche Geschichten. Ja, das war so bei mir so das Ding.
Kein Nachvollziehen. Irgendwie Tornados war auch sowas, was überall in den Kinderserien, keine Ahnung, Lassie und so, wo es Tornados dann kamen und haben alles weggeballert.
Ey, total. Die Dinger waren maximal unangenehm, egal auf welchem Format du sie gesehen hast.
Ja, ich habe ja auch ein bisschen drüber nachdenken können. Also ich habe nicht durch Popkultur eine irrationale Angst gehabt, sondern durch Kultur, aber das hat dann sich auf die Popkultur ausgewirkt, deswegen dachte ich, das passt auch. Meine Eltern hatten die grandiose Idee, als ich 5 Jahre alt war, mich mitzunehmen in ein Moorleichenmuseum, also wo dann halt Leichen, die im Moor versenkt wurden, wieder ausgebuddelt wurden. Da sind dann noch so ein bisschen Haare dran, aber sonst überwiegend skelettiert. Und naja, gut, ich war recht jung und da waren dann noch so Schilder dabei. Ich konnte zwar noch nicht lesen, aber dass die vorher gerädert wurden und so weiter, wurde alles so schön plastisch dargestellt. Und dadurch, ja, hatte ich dann so mit in meinen frühen Grundschuljahren ziemliche Angst vor Totenköpfen und dann so Filme wie The Goonies, der übrigens gerade 40-jähriges Jubiläum hat, die waren dann für mich noch umso gruseliger.
Und damit kommen wir zur Medienschau, denn ich hatte doch eine zweite und noch viel irrationalere Angst. Denn als ich klein war, da hatten wir ja alle noch die Hoffnung, dass Weltraumtourismus für die breite Masse gar nicht mehr so weit weg ist. Und da hatte ich dann durchaus starke Sorgen, dass ich eventuell irgendwo im Weltraum verloren gehen könnte. Also so quasi wie bei Gravity oder der Marsianer, auch wenn ich beim Erscheinen dieser Filme schon erwachsen war und keine Angst mehr hatte. Also hat mein heutiges Hörbuch, meine Medienschau sozusagen, diese Kinderängste total in mir getriggert. Denn da geht nämlich eine Otto-Normalbürgerin auf dem Mond verloren, als ihre Landefähre abstürzt und sie die einzige Überlebende ist. Und klar, das wird dann 9 Stunden und 55 Minuten lang oder 416 Seiten lang hochdramatisch, denn in so einen Raumanzug passt gar nicht mal so viel Sauerstoff rein. Luna, so heißt die Protagonistin und so heißt auch der Titel des Hörbuchs, ist also zwingend auf die Hilfe von der Erde angewiesen, und zwar in Form der Flugsicherheitsbeamtin Charlie. Denn sie und nur sie entscheidet über Lunas Schicksal, da sie den Raketenstart für die Rettungsmission freigeben muss. Und während das verantwortliche Raumfahrt-Tourismusunternehmen Frontier Tech mit ihrem charismatisch größenwahnsinnigen Chef, das erinnert alles wirklich sehr an SpaceX und Elon Musk, am liebsten sofort eine zweite Rakete hinterher schicken wollen würde, um Luna zu retten, drückt Charlie die ganze Zeit als Musterbeispiel für eine Bürokratin auf die Bremse. Denn man muss ja erst alle Checks machen und die Fehler suchen und so weiter. Und sie hat auch irgendwie den Verdacht, dass der Absturz kein Unfall war, sondern möglicherweise ein Anschlag. Und deswegen ermittelt Charlie halt fröhlich vor sich hin, während Luna langsam die Luft ausgeht. Ja, das klingt jetzt alles ein wenig vorhersehbar. Denn es passiert halt wirklich zu jeder Zeit das, was man erwartet. Es wird dramatisch, dann gibt's einen kleinen Erfolg und ein bisschen Hoffnungsschimmer, bevor wieder mal etwas schief geht und die Gesamtsituation noch viel schlimmer wird. Also, obwohl man die Geschichte quasi 1:1 vorhersagen kann, hat sie mich trotzdem irgendwie gut unterhalten, was sicherlich auch daran liegt, dass der Autor Philip P. Patterson vom Fach ist und er hier wirklich glaubwürdig und detailliert schildert, was bei so einer Raumfahrtmission alles schiefgehen kann. Und Spoiler, es ist eine ganze Menge. Mir persönlich hat zwar der Bürokratie- und Fehlersucheanteil auf der Erde mehr gefallen als der Weltraumüberlebenskampf, aber die beiden Handlungsstränge halten sich schon gut die Waage, sodass sowohl Fans von Wirtschaftsthrillern als auch Fans von Hard Sci-Fi hier gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Bei Amazon gibt es dafür 4,4 von 5 Sternen. Ich bleibe mal meiner Tradition treu und vergebe knallhart 0,2 Sterne weniger, damit ihr jetzt alle denkt, ich bin voll kritisch, sodass wir hier am Ende bei wirklich verdienten 4,2 von 5 Sternen sind. Denn es ist schon ein spannendes Hörbuch, das kann man sich durchaus mal gönnen.
Ich muss da kurz einhaken, der Bürokratie-Teil hat dir besser gefallen, das ist aber bedenklich.
Doch, er ist wirklich gut. Und dann so, ja, nee, du darfst nicht starten, wir müssen noch das Formular ausfüllen, wir müssen noch 30 Tests machen und Unterlagen 3000 Seiten durchlesen. Das ist, also das klingt jetzt blöd, wenn ich es erkläre, aber es ist wirklich, finde ich zumindest, im Gegensatz zu allen anderen Amazon-Rezensionen, die ich gelesen habe, finde ich diesen Teil definitiv spannender als die Weltraummission an sich.
Vielleicht hast du den Beruf verfehlt.
Ja, ohne Passierschein A38 geht's nicht auf den Mond, ne?
Ich musste gerade so lachen, als du angefangen hast, weil als ich ein Kind war, waren meine zwei größten Träume aufgrund der Popkultur, dass ich entweder Astronaut oder Archäologe werde. Indiana Jones lässt grüßen, Lara Croft auch, aber das Astronautenthema lustig. Als ich älter geworden bin und diese Thematik aufkam, dass man halt eventuell Weltraumtourismus machen kann, wusste ich, ein Astronaut darf gar keine Blomben, oder war damals halt so, in den 90ern, keine Blomben in den Zähnen haben. Und ich habe immer die größte Angst davor gehabt, dass, wenn es soweit ist, dass wir rausreisen dürfen, ich einfach nicht raus darf, weil ich Zahnfüllungen habe. Ist total bekloppt, aber das war so. Dann hat man sich als Kind schon Gedanken gemacht, irgendwie so. Als junger Jugendlicher, so mit 13 noch. Wenn das so ist, dann muss ich mir ja die Zähne ziehen lassen, damit ich in den Weltraum kann. Das waren damals so Gedankenängste in der Entwicklung in den 90ern. Das war halt einfach so. Total bescheuert. Aber was ich mitgebracht habe, ist ein bisschen aus der Reihe. Ich bin ein riesengroßer Star Wars Fan. Alle, die ich kenne, die wissen das soweit. Es gab vor ein paar Jahren mal eine ganz, ganz tolle Cosplay-Firma. Ich habe damals auch Cosplay gemacht und bin damals mit jemandem ganz Interessanten in Verbindung gekommen. Der hat damals eine Firma gegründet in Deutschland. Bei Hagen haben sie, glaube ich, gesessen. DEFCON hießen die. Ihn gibt's immer noch, er macht immer noch Cosplay, ganz gut, macht großartige Witcher-Cosplays auch, baut großartige Kostüme, weit ab von aller Klasse. Aber die haben ein Fanprojekt in die Wege gerufen für Star Wars. Und wenn ihr wirklich mal Star Wars vom Feinsten sehen wollt, aus der Sicht des besten Bösewichten überhaupt, Darth Maul, geht auf YouTube und guckt euch Star Wars Apprentice an. Mega geiler Fanfilm. Wir reden hier nicht von einer billigen B-Movie-Produktion, sondern was die auf die Beine gestellt haben, ist ein Knaller. Du könntest das Ding packen und bei Disney Plus so reinballern, du würdest glauben, es ist Star Wars Kanon. Geile epische Lichtschwerterkämpfe. Es sind die Drohnen von dem sind teilweise mit drin. Hintergrundstory, wo du dir denkst, boah, geil recherchiert. Und ich bin einer der größten Star Wars Kritiker. Wenn mir da was nicht gefällt, dann sag ich das auch, obwohl ich mir auch alles angucke und auch Sachen liebe. Also, wenn ihr Science Fiction vom Feinsten liebt und mal eine geile deutsche Produktion, die nicht vom Deutschen Filmpreis finanziert worden ist und die Leute nicht reden wie Schauspieler auf einer Theaterbühne, dann guckt euch das ganze Projekt einfach mal auf YouTube an.
Klingt stark.
Ja, ich habe eine spezielle Medienschau, die schließt aber so ein bisschen an das Science Fiction an. Und zwar habe ich einen Dienst gereviewt oder möchte ich jetzt reviewen. Und zwar habe ich mir die letzten 7 bis 8 Wochen Apple TV mal angeguckt. Da bin ich lange drum rumgeschlichen, habe immer gedacht, boah, das Angebot ist ja wirklich überschaubar, dafür 10 Euro. Aber dann gab es jetzt Ende April gab es ein Angebot, 3 Monate für 4,99 und ich als alter Sparfuchs habe sofort zugeschlagen. Habe jetzt also 3 Monate Apple TV für 5 statt für 10 Euro. Und witzigerweise hätte ich vorgestern noch was anderes erzählt als heute. Da hast du mal so zum Spannungsaufbau. Aber ja, kurz vorab für die Leute, die jetzt gar keine Ahnung haben, Apple TV ist zweigeteilt. Auf der einen Seite kann man wie bei Amazon Prime da jeden Film kaufen, leihen, wie auch immer und sich angucken. Und es gibt aber, das ist dann eher vergleichbar mit Paramount Plus oder mit Disney Plus, es gibt auch Eigenproduktionen, für die man halt eine Flatrate buchen kann für die besagten 9,99 Euro. Es gibt eine 7 Tage kostenlose Trial, wenn man mal reingucken will. Genau, und da gibt es halt nur Eigenproduktionen, nicht wie bei Netflix und bei Prime, die ja auch von anderen Studios mal was zur Verfügung stellen, sondern nur Eigenproduktionen. Und der Haken ist, Apple ist ja jetzt keine Filmproduktionsfirma, sondern hat eher extra für Apple TV erst damit angefangen vor ein paar Jahren und dementsprechend, wie schon erwähnt, ist das Angebot überschaubar. Man sieht zwar so auf den ersten Blick, wenn man bei Wer streamt ist oder was auch immer guckt, denkt man auch, ja, 70 Filme ist ja ganz nett, aber dann sind davon 10 Charlie Brown Filme aus den 70ern oder irgendwelche neuen, dann noch 25 Dokumentationen und am Ende bleibt man bei knapp über 40 Spielfilmen dann noch übrig. die man sich angucken kann. Serien haben sie ein paar mehr. Und ich habe jetzt in den 7 Wochen, habe ich mir jetzt 17 Filme und 3 Serienstaffeln schon mal angetan. Und wie gesagt, bis gestern war alles okay, war jetzt nicht alles super, aber ich habe ein paar schöne Sachen gefunden, die man sich angucken kann. Die haben ja auch hochwertige Kinoproduktionen, wie hier Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese oder Napoleon von Ridley Scott, die ja auch im Kino liefen. Fand ich jetzt beide nicht so toll, aber wer das sehen will, der muss sowieso zu Apple TV greifen, weil die wird es nirgendwo anders geben. Und generell war mein Eindruck, anders als Netflix, wo ich zuletzt öfter mal den Eindruck hatte, da sind viele Eigenproduktionen dafür gemacht, dass du nebenbei bei Instagram doomscrollen oder Sprachnachrichten von deinen Freunden hören kannst und dann kannst du den Film immer noch verstehen. Macht Apple wirklich hochwertige Produktionen für Leute, die noch Filme gucken wollen und nicht nur so als Hintergrundberieselung irgendwo laufen lassen? Ja, aber dann habe ich mir gestern den Film Fountain of Youth angeguckt, den neuen Guy Ritchie-Film, der bei Prime auch schon mit Ministry of Ungentlemanly Warfare, für den Titel gehört er schon, naja, egal, aber der war ja schon ziemlich übel und ja, der Fountain of Youth ist auch so ein, ach ja, ich weiß auch nicht, also irgendwie hat Guy Ritchie sein Gefühl für Timing und coole Dialoge total verloren, ist wieder so eine seelenlose Aneinanderreihung von Verfolgungsjagden, möchte gern witzigen Dialogen und schlechten Schauspielern, also Natalie Portman und John Krasinski sind keine schlechten Schauspieler, aber da, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob die nur von Greenskins agiert haben und deswegen völlig overacten, aber, und gut, Natalie Portman ist jetzt auch nicht gerade für Komödien bekannt, also in Herr Heines oder wie der hieß, fand ich sie auch schon nicht so besonders. Ja, jedenfalls, das war jetzt der erste Totalausfall. Daraufhin habe ich mir dann mal ein paar Trailer von den Filmen angeguckt, die ich noch nicht gesehen habe und dann auch so ein paar andere entdeckt, wo ich dachte, ich glaube, das ist auch nicht so der Hit. Also, auch bei Apple ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber, um was zum Fazit zu kommen, ein Probemonat lohnt sich sicher. Das Angebot ist zwar überschaubar, aber das kann ja auch von Vorteil sein. Ich kenne von Freunden, die klagen mir immer, dass man bei Netflix teilweise länger sucht, was man gucken soll, als man dann nachher guckt. Das kann einem bei Apple nicht passieren oder, naja, vielleicht schon, aber das jeweils das Angebot überschaubarer, wenn man sich jetzt auf Filme konzentriert. Serienfans kriegen sehr viele coole Sachen geboten, wie Ted Lasso, wie Silo, Slow Horses, kann ich sehr empfehlen, In with the Devil, Foundation. Vor allem im Science-Fiction-Bereich, deswegen der Anschluss an dich, gibt es sehr viel. Auch im Filmbereich war einiges Gutes dabei. Für Filmfans, ja, 1-2 Monate wird man damit glücklich, aber ich werde mein 3-Monats-Abo sicher nicht verlängern, sondern so wie ich es bei Disney Plus mache, auch sagen, komm, dann machst du ein Jahr Pause, dann nimmst es wieder, guckst 1 Monat, was du noch nicht gesehen hast und das war's. So kann man dann Apple auch nutzen. Man darf halt nur nicht vergessen zu kündigen.
Auf jeden Fall schon mal bisher ganz gute Empfehlungen. Ja, ich bin da jetzt ein bisschen out of the box tatsächlich. Es hat nur einen kleinen Fantasy-Einschlag, aber das ist so das, was mich in letzter Zeit am meisten abgeholt hat aus der Buchwelt tatsächlich. Dazu muss ich ein bisschen ausholen, wie ich dazu gekommen bin, weil es eigentlich gar nicht so mein Genre ist, was Bücher angeht. Aber aus meiner beruflichen Sicht hat mich das wahnsinnig fasziniert. Ich bin Glasbläser-Gelernter seit über 13 Jahren und liebe, was ich mache. Und deswegen bin ich immer heiß auf Bücher mit Glasmacher oder Glasbläser-Thematik. Vor kurzem bin ich auf den Roman Das Geheimnis der Glasmacherin gestoßen von Tracy Chevalier, heißt die Gute. Ist ein relativ neuer Roman, ist eher historisch orientiert, allerdings mit einem kleinen Fantasy-Einschlag, der aufgrund eines alten Sprichworts zur Geltung gekommen ist, das bei unserer Zunft so herrscht. Es hieß damals immer, in Murano vergeht die Zeit anders. Murano, für die Leute, die es nicht kennen, ist eine kleine Insel in der Nähe von Venedig. Und früher war das so, dass die Glasbläser, die auf Murano gelebt haben, einen sehr hohen Stand hatten, weil sie sehr große Handwerkskünstler waren. Das einzige Problem war, wenn du als Glasbläser damals die Insel verlassen hast, wurdest du verfolgt und getötet, damit das Geheimnis der Zunft einfach nicht nach außen dringt. Und das war sehr, sehr lange Zeit so, dass jemand, der sich dazu entschlossen hat, ein Glasmacher zu werden, dass er bis zu seinem Tode auf dieser Insel bleiben musste und keine Erlaubnis bekommen hat, jemals wieder außerhalb von Murano oder Venedig irgendwo Fuß zu fassen. Und in diesem Buch geht es um eine junge Tochter eines Glasmachers, für die, wie das alte Sprichwort schon sagt, die Geschichte einfach ein bisschen langsamer voranschreitet. Sprichwort kommt daher, weil man immer gesagt hat, auf Murano bleibt alles traditionell, bleibt alles gleich, egal wie schnell die Zeit voranschreitet. Und das ist dieser kleine Fantasy-Einschlag, der mich ziemlich abgeholt hat. dass die Geschichte immer weitergeht und es geht durch die Epochen. Es geht um, die Pest kommt vor, der Erste Weltkrieg kommt vor und während überall sonst auf der Welt die Uhren sich weiterdrehen, vergehen für die Glasmacher auf Murano nur wenige Jahre. Und sie sind in ihrem eigenen kleinen Limbus gefangen und müssen alle Krisen, die die Welt von damals im Mittelalter bis zur heutigen Zeit einfach mitgemacht hat, müssen sie überstehen. Es klingt sehr wild, wenn man es einfach nur erzählt kriegt, so in kurzen 2 Minuten. War aber auf jeden Fall mal ein völlig neuer Einschlag, was Historienromane angeht, was mich persönlich ziemlich abgeholt hat. Es war wenig mit Action, also Leute, die jetzt Bock haben auf actionreiche Sachen oder Thriller, Horror oder sowas, was eigentlich tatsächlich eine Richtung ist, in der ich sehr gerne lese. Die kommen nicht zwangsläufig auf ihre Kosten, aber wer einfach Lust hat auf ein wunderschönes Buch mit einer wundervoll erzählten Geschichte und einem fantastischen Twist mit ganz, ganz großartig geschriebenen Charakteren, die auch einfach ein altes, schon fast verloren geglaubtes Handwerk wieder ein bisschen aufleben lassen, die sind da an der richtigen Adresse. Also deswegen von mir ganz, ganz klare Empfehlung, Das Geheimnis der Glasmacherin, Tracy Chevalier, megaschön.
Dann habe ich am Ende noch einen ganz kleinen Rausschmeißer, nämlich ein Medienschau-Update, bevor wir ins Hauptthema starten. Denn so ganz ohne Dungeons & Dragons kann selbst eine Piratenfolge nicht auskommen. Und zwar update ich jetzt die Episode 61 vom Anfang Juni, als ich über den ersten Comic der vierteiligen Heftreihe Stranger Things and Dungeons & Dragons The Rise of Hellfire gesprochen habe. Und wir erinnern uns, da ging es auf der Zeitebene des Jahres 1978 um die ersten Berührungspunkte des Klischee-Nerd-Metal-Losers-Eddie mit diesem sogenannten Dungeons & Dragons und auf der zweiten Zeitebene des Jahres 1985 ging es um die Mitgliedschaft der TV-Protagonisten Lucas, Mike und Dustin im Rollenspielclub Hellfire, welcher eben dann vom Eddie geleitet wurde. Und wir erinnern uns auch, ich fand das alles ziemlich nett, aber auch mal so gar nicht weltbewegend, weil dieser Auftaktband, wie so ziemlich alle Rollenspielcomics da draußen, nur daraus bestand, dass die Hauptfigur und damit stellvertretend auch die Lesenden erst einmal niedrigschwellig an das Thema Pen-and-Paper-Rollenspiel herangeführt werden. Nun sind wir aber bei den Heften 2 bis 4, die Serie ist abgeschlossen, da wissen alle schon, worum es geht und deshalb kann nun das große Abenteuer stattfinden. Und das findet allerdings nahezu ausschließlich Outgame statt, denn auch wenn es zwischendurch mal Heldentote im Spiel gibt, findet das wahre Drama außerhalb des Spiels zwischen den Hellfire-Club-Mitgliedern statt. Denn Eddie hat schon 1978 einen schlechten Ruf, weshalb ihm so manch einer nicht am Spieltisch haben will und im Jahr 1985 werden dann die TV-Serienprotagonisten ausdrücklich davor gewarnt, sich mit so einem Versager abzugeben. Und um diese beiden zentralen Konflikte geht es dann auch in den insgesamt 4 Heften, die zusammengerechnet so knapp über 80 Seiten an Geschichte bieten. Und ich wage jetzt mal frech zu behaupten, das sind fast schon zu viele Seiten für so eine dünne Geschichte. Das hätte man locker noch ein bisschen straffen können. Aber hey, es ist Stranger Things und es ist Dungeons & Dragons. Die Leute werden es ja dann trotzdem kaufen. Und diese Miniserie tut am Ende auch niemandem weh. Das ist alles grundsolide, aber für das Geld könnte man sich auch einen Monat Netflix kaufen, um nochmal alle Serienfolgen plus die baldige 5. Staffel zu schauen. Da hat man dann doch ein bisschen mehr für sein Geld. Aber, und das will ich nicht unterschlagen, tatsächlich finde ich die Figur des Eddie Munson nun sehr viel sympathischer und auch nachvollziehbarer, was den Seriengenuss ja dann doch ein bisschen bereichert. Den maßgeblichen Anteil daran hat das 3. Heft, sodass dies auch das einzige Heft ist, für das ich eine klare Kaufempfehlung aussprechen würde. Aber andererseits, auf Englisch gibt's den Sammelband als E-Book bereits für 2,79 € am heutigen Aufnahmetag. Das kann man sich als Fan schon mal gönnen, das ist nicht mal ein halber Döner mittlerweile. Also lest es ja gerne, wenn ihr entweder Dungeons & Dragons oder Stranger Things mögt. Und was für eine Überleitung, wir kommen nämlich zu einem Thema, was ich gar nicht mag. Denn meine beiden Gäste, die beiden Experten, dürfen mir jetzt erstmal erklären, warum Piraten eigentlich cool sind, obwohl sie doch so fiese Verbrecher sind.
Naja, fiese Verbrecher ist ja die eine Sache. Piraterie hat ja natürlich eine unterschiedliche Levelung, also eine unterschiedliche Grundbasis gehabt. Und man muss halt überlegen, das goldene Zeitalter der Piraten war ja nur 1650 so bis 1730 ungefähr. Das war ja auch nur quasi in der Karibik, so entlang der amerikanischen Ostküste, Afrika, der Indische Ozean auf jeden Fall. Und es ist immer die Frage, von welchem Zeitrahmen wir ausgehen. Waren das jetzt einfach üble Verbrecher, die die ganze Zeit ein Schiff bemannt haben und Leute ausgeraubt haben? Oder waren das zu den Zeiten Seemänner, die sich halt irgendwie nicht anders zu helfen wussten, um irgendwie an Geld, an Nahrung vor allem auch zu kommen? Oder waren sie später sogar unter dem Fittich einer Krone und haben einen Freibeuterschein gehabt und haben im Auftrag eines Königs andere Schiffe von anderen Ländern geplündert? Daher ist es immer so eine Frage. Also waren Piraten teilweise vielleicht einfach Söldner im Auftrag des Königs? Waren es Seeleute, also Männer, die irgendwie versucht haben, ihre Familie zu ernähren? Also gehen wir da so ein bisschen Richtung die Wikinger-Thematik eventuell von der von einem gewissen Level aus. Oder aber waren es wirklich diese blutriefenden oder diese blutsüchtigen, goldgierigen Leute? Da gibt's halt viele Vorurteile auch und auch viele schöne Geschichten. Genauso wie, waren Piraten immer Männer? Nein, es gab ja auch in Asien mal eine großartige Piratenkapitänin, die sich auch hochgearbeitet hat. Ich würde jetzt das Wort aber erstmal an den Till geben.
Dankeschön. Also, dass Piraten ja gerade zur heutigen Zeit irgendwie durch Popkultur, durch Filme, durch anderweitige Medien, das wird natürlich alles ein bisschen romantischer dargestellt, als es vermutlich im historischen Kontext tatsächlich war. Bei uns ist es ja so, wir stellen ja eine Seefahrertruppe im Rahmen des LARP, also Live Action Roleplay Star, im Live-Rollenspiel und übernehmen die Rolle eines solchen. Da ist natürlich immer so die Frage, was fasziniert einen an den Charakteren, ne? Oder so, man kennt die Geschichten von großen Piraten, seien es Blackbeard, Anne Bonny und so weiter. Aber das, wo wir uns halt immer einig waren, das, was für uns halt stark ist, das ist einfach dieses bisschen sorglos mit dem Windsegel, sich ein bisschen treiben lassen, dieses Freiheitsgefühl, das du halt eben auch beim Live-Rollenspiel hast. Das ist einfach mal für mindestens ein Wochenende Kopf aus, Handy in den Koffer schmeißen, nicht drauf gucken und einfach mal Urlaub vom Alltag machen. Und für meinen Teil muss ich sagen, was mich zum Beispiel wahnsinnig fasziniert, und das zieht sich bis heute durch wie ein roter Faden, das sind halt Shanties, also Seemannslieder. Seemannsmusik, sei es jetzt Wellerman etc., gibt etliche davon. Das ist tatsächlich was heute oder was auch in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, in den letzten 10, 15 Jahren, nicht zuletzt auch vor allem durch zum Beispiel jetzt die Fluch der Karibik-Reihe und alles, immer mehr wieder an Popularität gewonnen hat. Und vor allem die Musik ist was Leute, die jetzt vielleicht auch gar nicht so viel mit dem Thema Piraterie oder so anfangen können, die sich dafür gar nicht so begeistern, dass die halt voll abholt. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was so ein bisschen die Faszination ausmacht. Das ist so ein bisschen dieses, ein bisschen fernab von Konventionen, fernab von Regeln, einfach immer der Nase nach, Segel in Wind, Fahne hissen und Kurs auch einfach mal aufs Unbekannte, einfach mal ins Unbestimmte rein, den Tag nicht durchplanen, sondern einfach mal das Ganze so nehmen, wie es kommt. Das ist zumindest das, was uns gerade beim Live-Rollenspiel daran ein bisschen fasziniert und was uns da ein bisschen in diese Geschichte reingetrieben hat. Wir sind einfach ein bisschen die Ruchlosen, die aber in jeder Taverne und an jedem Tresen irgendwie gern gesehen sind. Es gibt da immer ein Sprichwort, das ich ganz gerne sage. Das ist, wo auch immer ein Zimmerer einen Tresen hinnagelt, ist ein Klabauter zu Hause. Und die Leute wissen mittlerweile, dass es quer durch Deutschland verteilt. Wenn Leute von uns auftauchen, wissen die Leute, in Ordnung. Die Nacht wird lang, die Musik wird laut, es wird auf den Tisch getanzt und bis zum Morgengrauen. Und am Ende sitzen wir alle in der Morgensonne, trinken noch ein Glas und hatten eine großartige Nacht. Und ich glaube, das ist das, was es dann so ein bisschen ausmacht. Einfach so dieses Freiheitsgefühl, dass es natürlich jetzt heutzutage, die meisten von uns haben halt einen 9-to-5-Job oder so. Also ich zumindest, ich bin Handwerker. Und dementsprechend ist es was einfach eine geile Abwechslung bietet mit für mich ganz, ganz toller Musik und was da ein bisschen diesen Spirit von früher, den man wahrscheinlich auch ein bisschen romantischer empfindet, als er tatsächlich war, aber das so ein bisschen diesen Spirit verkörpert, zumindest das, was man damit verbindet.
Bei dem Spirit der Piraterie ist es halt so, auch wenn man es nicht glaubt, die Piraten waren noch in vielerlei Hinsicht ein sehr großes Vorbild trotz der damaligen Zeit. Also egal, durch welche Piratenepoche wir durchgehen. Die Piraten waren generell zu 99% immer sehr demokratisch unterwegs. Das heißt, auch zu Zeiten der Monarchie. Piraten waren zu der Zeit anders. Das heißt, auch die Kapitäne, ich habe gesagt, hallo, ich bin Captain, sondern die Kapitäne wurden in den meisten Fällen wurden gewählt von der Mannschaft. Und die konnten auch wieder abgesetzt werden. Es gab einige, die haben sich halt mehr durchgesetzt, andere aber auch nicht. So eine Seefahrt war spannend. Also auch wenn du Leute verloren hast, du bist am nächsten Hafen, hast neue Crewmitglieder an Bord geholt. Ein ganz großes Vorbild waren sie auf jeden Fall dadurch, dass sie halt viele Entscheidungen gemeinsam getroffen haben oder verschiedene mit Instanzen gewählt haben, was wir auch in unserem Live-Rollenspiel auch umsetzen, weil wir uns mit der Thematik ja auch beschäftigt haben. Wir haben ja drei Kapitäne. Das heißt, zwei sind immer mehr als eine, hat immer die Zweidrittelmehrheit, die ist safe immer gegeben. Also auch bei uns im Lab war in der Piraterie damals aber tatsächlich so. Und auch das Thema von wegen, der Captain kriegt die meiste Beute, war in den Piratenzeiten nicht so, denn jeder auf dem Schiff musste zufrieden und glücklich sein, denn sonst wäre es zur Meuterei gekommen. Also wurde auch immer die Beute fest aufgeteilt unter den ganzen Leuten. Dinge, die dort auch sehr hoch angesehen waren, waren halt immer Dinge wie, es gab immer große Regeln für Disziplin. Es gab diverse Bestrafungen, die natürlich ausgeführt worden sind, wenn Dinge passiert sind an Bord, die nicht sein sollen. Das ist so eine ganz wichtige Geschichte, ne? Und Piraten waren so eine freilebende Demokratie, es waren freie Leute, die halt einfach ein bisschen mehr in dem Rahmen ein höheres Sozialleben hatten als andere und die unter der Monarchie gelebt haben oder unter einer Diktatur gelebt haben. Im Vergleich dazu war natürlich die Kehrseite, alle Leute haben halt Jagd auf sie gemacht, da gab es dann Kopfgeld oder auch, die konnten ja auch das Schiff übernehmen, die Waffen, wenn sie die gekriegt haben. Oder halt eben das Problem der Gesundheit. Auf so einem Schiff permanent zu leben, ist halt auch nicht so toll, weil die Hygiene konnte ja nicht so gewährleistet werden. Also es hat immer alle Schattenseiten. In dem Rahmen würde ich sagen, Piraterie verromantisieren auf jeden Fall. Also waren einfach ein bisschen weiter als andere zu der Zeit. Also diverse demokratische Staaten sind vielleicht davon auch ein bisschen beeinflusst worden, wenn ich mich sehr, sehr weit aus dem Rahmen lege. Und es gab dann natürlich auch von Dingen, also Tätowierungen auch genauso. Tätowierungen in der Seefahrt bei Piraten waren Tätowierungen und Schmuck waren bei denen eher Statussymbole. Also man hat da nicht, der Pirat hat nicht einfach so, oh, ich mach mir jetzt mal ein Tattoo, sondern es gab im großen Rahmen, soweit ich es halt nachgelesen habe, man möge mich steinigen, wenn ich lüge, ist nur für Dinge, die sie halt getan haben. Für was ist der Job? Was machst du auf dem Schiff? Hast du eine, was für eine Tat hast du begangen? Oder was für eine Heldentat? Was für deine Familie getan? Also die Crew auf dem Schiff. Und erst dann gab es halt diverse Dinge. Denn auch Schmuck, lieber wurde der Schmuck verkauft und davon wurde was zu essen gekauft. Munition, eine trockene Kleidung, Sachen flicken lassen, reparieren lassen, neue Segel. Als dass man die ganze Zeit mit Goldketten rumgelaufen ist. Daher diese extreme Übertreibung in Filmen rein wie Fluch der Karibik zum Beispiel. Nehmen wir jetzt auch von der Popkultur nur mal die Piratenbrauten, ein sehr, sehr alter Piratenfilm und Fluch der Karibik und betrachten mal die Archetypen, die es dort gibt. Da gehen Welten auseinander, was die Optik angeht. Beide würden super gut zusammen funktionieren. Ich würde halt das Schiff aus dem alten Film würde super gut da reinpassen in die Neuverfilmung quasi von Fluch der Karibik. Mega, also würde passen. Aber man sieht doch schon, da war alles so ein bisschen lower, anders. Aber trotzdem bindet uns immer diese, im Kerngedanken diese Demokratie. Auch bei Fluch der Karibik, wo man immer das Gefühl hat, ich bin der Captain, ich habe das Sagen. Aber wenn wir allein in diesen Zwiespalt zwischen Barbossa und Jack Sparrow sehen oder Will Turner, wo es dann darum geht, wer hat denn jetzt das Sagen? Und dann am Ende Elizabeth Swann dasteht und sagt, hallo König, es gibt immer auch dort Demokratie. Und das finde ich faszinierend, gerade weil Fluch der Karibik auch ja zu Zeiten spielt. Man hat ja einen sehr aristokratischen Stamm, ne, von der East India Trading Company heißt der ja da. und die Piraten. Und dann denkt man sich auch, eigentlich sind die gar nicht so verkehrt. Das ist interessant, politisch betrachtet.
Ich habe natürlich Autorenfragen zu dem Thema. Also einmal frage ich mich beim LARP, ich habe jetzt keine LARP-Erfahrung, aber Piraten, da denkt man ja immer an Schiff. Wie macht ihr denn auf einem LARP ein Schiff? Also
das kommt drauf an. Also es gibt tatsächlich auch LARPs, wo es auch Gewässer gibt, also die sehr, sehr flache, da wird das dann halt draufgebaut als Kulisse. So etwas gibt es. Es gibt auch im Science-Fiction-Bereich zum Beispiel gibt es in Norddeutschland ein Raumschiff Galactica LARP. Das spielt auf einem U-Boot zum Beispiel. Also es gibt auch die Möglichkeit, dort wirklich auf Schiffe drauf zu gehen. Es gibt manchmal auch die Möglichkeit, in Deutschland eher weniger. Es gibt manche Veranstaltungen auch im Ausland, da kann man wirklich auf ein Schiff drauf oder kann sich ein Schiff mieten und das machen. Wir als Klabauter haben ja gesagt, wir sind ja keine Piraten, sondern wir sind eine Gang. Wir haben auch als Gang angefangen. Wir sind jetzt die Klabaute der vierten, fünften Generation gerade. Mit einem Seefahrer-Hintergrund. Das heißt, wenn wir auf die Großcons in Deutschland gehen, wie das Conquest of Mythodea, wie Jenseits der Siegel, wie das Heerlager oder Moringard, dann sind wir auf Landgang. Also unsere Begründung ist, wir sind auf Landgang. Wir haben mit unseren Schiffen die Waren transportiert für diese großen Heere oder die Leute, die sich dort befinden. Und mussten diese gewährleisten, dass die Ware auch vor Ort ankommt. Damit begründen wir in unserer LARP-Welt, warum wir überhaupt auf diesem Landgang tätig sind.
Und die andere Sache, warum ich mich als Autor zum Beispiel nie an Piraten oder generell an Seefahrt gewagt habe, da würde mich jetzt interessieren, wie weit das bei euch in eurem Spielbuch oder Brettspiel oder LARP eine Rolle spielt, ist halt diese ganzen nautischen Begriffe. Also ich meine, ne, Bug und Heck kriege ich noch hin und Reling kenne ich auch, aber weil Backbord, Steuerbord müsste ich schon googeln und dann Luflee und Focksegel und Fadentiefe und Knoten und hast du nicht gesehen. Setzt ihr sowas voraus? Lasst ihr sowas weg? Habt ihr das in euren Büchern drin oder ja, wie handhabt ihr das?
Wir haben das in unseren Büchern drin. Wir haben auch Seeschlachten in unseren Büchern drin. Wir haben auch Seebegriffe in den Büchern drin. Der ganze Witz dahinter ist, weil wir halt eben auch LARPs auch auf dem Boot schon gemacht haben. Wir haben zum Beispiel, letztes oder dieses Jahr, ich weiß es gerade nicht, aus dem Kopf gerade, Anfang dieses Jahres, wann bin ich als Teil wieder? Letzten Jahres.
Letztes Jahr war es.
Letztes Jahr im September war es, genau, weil es so verdammt kalt war, stimmt. Da haben wir uns einfach ein Segelschiff gemietet mit Leuten von uns, also von den Klabautern, und sind in unserer Piraten-Gänger-Klamotte auf dieses Schiff drauf und sind dann mit diesem Segelboot in See gestochen. Vorher haben andere unseren Plot, also die Geschichte, für uns vorbereitet. Wir sind dann tatsächlich in Realität mit diesem Segelschiff rausgefahren, alle von uns in Kleidung komplett und haben dann eine Flaschenpost, die an der Boje befestigt war, öffnen müssen und mussten dann auch zwischen zwei Inseln dazu fahren. Da konnten wir mit dem Schiff nicht hin, also mussten wir in der Kälte bei 10 Grad durch das kalte Wasser schwimmen bis an diese Insel, um dort einen Schatz auszubuddeln. Das ganze Ding wieder irgendwie angetaut an uns zurückschwimmen auf das Schiff und dann auf dem Schiff das ganze Ding öffnen. Da waren dann noch andere Sachen drin, die wieder ausschlaggebend sind für größere LARPs. Das war so ein übergreifendes Projekt, das einige vorbereitet haben extra. Also wir machen diese Dinge tatsächlich. Wir haben zwei Leute, die haben sogar einen Bootsführerschein in dem Rahmen und eine sehr segelaffine Klabauterin dabei. Die Begriffe kennen wir so im Groben und Ganzen. Viele von uns kennen die. Ich bin jetzt selber auch nicht so der Mensch, der hundertprozentig alles weiß. Aber bei mir reicht immer so ein kurzes: Hey, Jaden, sag mal, wie heißt das? Mal genau, wie ist das jetzt richtig? Habe ich einen Fehler gemacht? Und dann wird es sofort erklärt auf der Stelle, warum, wieso. Da wird immer gefachsimpelt. Also auch wenn man die Bücher liest, da kann man auch noch was lernen dazu, was das Thema Seefahrt quasi angeht. Und das ist uns schon wichtig. Also wir wollen schon Authentizität auch in den Büchern haben. Wir wollen da nicht irgendwelche Halbwahrheiten drin haben. Und das ist halt schön, wenn man da Leute hat, gerade auch wenn wir auf den LARP-Veranstaltungen das auch spielen. Es gibt immer wieder so Sachen, die passieren. Genauso wie unser Leitspruch, in dem wir als Klabauter haben, ist ewiges Blau über und unter dir. Das war etwas, das hat sich etabliert über unseren Präsidenten, über den Fischer. Der hat gesagt, das ist ein alter Seemannsruf, der halt anderen Seeleuten wünscht, ich wünsche, dass es dir gut geht auf See. Also, ne, dass das Meer unter dir ruhig ist und dass der Himmel über dir klar ist. So Dinge sind uns halt auf jeden Fall schon sehr wichtig. Werden auch thematisiert, teilweise halt auch in Liedern von unseren Barden. Das ist jetzt eher so ein bisschen Thematik von einem anderen Baden, der jetzt nicht gerade hier dabei ist. Aber wir haben diese Thematik drin.
Knapp über 10 Grad im Wasser, dann jemand steht in Flammen. Also Lab scheint wirklich ein Extremsport zu sein.
Jein, also normalerweise nicht, aber wir sind schon eine sehr extrem Lab ausführende Gruppe. Es gibt auch immer im Lab die Möglichkeit zu sagen, ich bin mal kurz nicht da. Ich sage, ich bin existiere mal kurz nicht, damit die Person in der Realität sagen kann, die Situation ist mir unangenehm. Wir als Klavauter sind alles Hardcore-Laper, die das 24-7 durchziehen. Aber ich glaube, das würde ich jetzt das und deine Vorfrage nochmal in den Till übergeben.
Das ist eigentlich ganz witzig, weil ich tatsächlich sagen muss, also bei ganz, ganz vielen Cons, also bei diesen Lab-Veranstaltungen hast du es tatsächlich so, dass du blöd gesagt, dass was gesagt wird, so hey, wenn dir was passiert, dann bist du blöd gesagt selber schuld, weil ich kann das jetzt nicht, besiegeln und da hundertprozentig für garantieren. Aber mir wurde mal von der Orga erzählt, dass das Ding ist, wenn du das Ganze versichern wollen würdest, würde das tatsächlich als Extremsport gelten. Du hast halt Situationen, wo du halt du musst durch schwieriges Gelände, es gibt ja beim Lab auch dargestellten Kampf mit Requisiten, Waffen, die nicht wirklich gefährlich sind, also mehr als blaue Flecken oder Blutergüsse kriegst du davon selten. Aber du hast halt Leute, die teilweise in einer vollen Ritterrüstung rumrennen. Ne? Die haben 40 Kilo plus am Körper und wenn so ein Typ auf dich drauf fällt, dann kannst du halt auch mal bös ins Auge gehen. Ne? Und das sind solche Geschichten. Also es gibt auf jeder Con gibt es bedauerlicherweise immer Verletzte. Das lässt sich bei einem Hobby
auf den Großcons eher, nicht auf den kleineren Tavernen.
Ja, auf den Großcons natürlich eher, genau, wo dann irgendwie 15.000 Leute plus sind oder sowas. Das lässt sich dann teilweise einfach bei vielen Leuten schwer vermeiden. Die haben zwar auch immer Top-Sanitäter vor Ort und alles und da ist, soweit ich weiß, noch keiner dran gestorben, zum Glück. Aber es ist auf jeden Fall was, wo man sich gerne mal blaue Flecken holen kann oder so. Das ist schon was, du hast immer selber die Möglichkeit als Spieler auf solchen Veranstaltungen zu sagen, du möchtest diese oder jene Rolle spielen. Also wenn du jetzt sagst, du hast nicht unbedingt Lust, kämpfender Charakter zu sein oder dich in der Gasse mit Knüppeln mit anderen Banden zu schlagen oder aufs Schlachtfeld zu gehen oder solche Geschichten, dann kannst du auch jede andere Rolle übernehmen, auf die du gerade Lust hast, die vielleicht nicht kampforientiert ist. Also das ist eigentlich ein Hobby, das wie ich persönlich finde und was sich diese Community meiner Meinung nach auch hart auf die Fahne schreiben kann. Es ist alles sehr inklusiv. Also so für jeden ist da irgendwie ein Platz da. Ob das jetzt die Leute sind, die einfach sagen, hey, wir haben Lust, in einer friedlichen Atmosphäre uns in einer ruhigen Ecke in der Taverne zurückzuziehen und ein paar Würfelspiele zu spielen. Die haben einen Platz, genauso wie wir, die sagen, hey, wir haben richtig Lust drauf, durch die Straßen zu gehen, Leute anzupöbeln und uns dann von der Stadtwache über einen Haufen knüppeln zu lassen und dann nehmen die zwei von uns fest und wir müssen uns irgendwie überlegen, wie die wieder aus dem Knast ausbrechen können. Und das ist eigentlich so das Interessante an dem Hobby, dass wir halt sagen, es ist halt eine Rolle, die wir spielen, die uns nicht zwangsläufig im echten Leben widerspiegelt. Das heißt immer, guter Lab-Charakter ist gedrittelt, das ist ein Drittel, wie du bist, ein Drittel, wie du nicht bist und ein Drittel, wie du gern wärst. Dann hast du eigentlich einen tollen Lab-Charakter geschrieben. Ich bin jetzt, obwohl ich bei den Klabautern bin, ich einer dieser drei Captains, der da tatsächlich ein bisschen was zu melden hat und alles. Ich kann OT nicht segeln. beherrsche ich nicht. Also OT im echten Leben. Ich kann nicht segeln. Habe ich noch nie gemacht. Wie gesagt, ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, wo ich da hätte segeln lernen können. Und ich bin OT eigentlich ein recht ruhiger, eher ein bisschen introvertierter Typ. Und im Spiel bin ich der Klabauter-Captain, der Leuten schöne Augen macht, den Damen die Haare hinters Ohr streicht und bei denen irgendwie wahnsinnig beliebt bin, weil sie wissen, alles klar, das ist OT so ein netter Typ und mit dem kommen wir alle klar. Und IT bin ich die Rampensau, die dann auch mal auf den Tisch geht und Musik macht den ganze Nacht und da Spaß hat und trinkt und pöbelt und das macht's ein bisschen aus. Einfach so ein bisschen die Auszeit von sich selbst zu nehmen. Das ist so das Ding. Jetzt bin ich ein bisschen ausschweifend geworden, es tut mir leid.
Das klingt schon alles ziemlich spannend, was ihr macht. Warum ist denn aber generell, sagen wir mal, das Piratenthema in der Popkultur zuletzt so ein bisschen untergegangen? Also ja, wir hatten Flucht der Karibik, das war auch ganz cool. Aber Vorher gab es ja bestimmt 2 Jahrzehnte lang wirklich Ebbe an den Kinokassen. Und auch wenn ich immer so über den Buchmarkt mal gucke, gibt nicht so viele Piratenbücher oder in dem Fall auch Piratenspielbücher, wie es zu anderen Thematiken irgendwelche Romane oder eben Spielbücher gibt. Warum ist es also popkulturell so ein bisschen hinten dran, obwohl das ja, also ihr macht mir schon Lust, dass ich das irgendwie cool finde.
Ich glaube tatsächlich, woran es zum Teil liegt, ist, dass das Piratenthema ist ja was dadurch, dass es ja in erster Linie erstmal ein historisches Thema ist, womit du hast zwar Sagen und so weiter, die sich darum drehen, Sagen, Fabeln, Geschichten, aber es ist in erster Linie immer ein historisches Thema. Gerade in den letzten Jahren ist es immer mal mehr gekommen, dass eher das Fantasy-Thema in Sachen behandelt wird. Wir hatten vorher schon das Thema Stranger Things. Stranger Things hatte so ein bisschen diesen 80s Horror Sci-Fi Vibe. Über Stranger Things ist dann auch Dungeons and Dragons wieder einfach ein bisschen populärer geworden, was ja um Gottes Willen auch nicht schlecht ist, ne? Es ist ein geiles System, ne? Es ist, dann hast du die Videospielszene, wo einfach auch nicht mehr besonders viel in der Richtung gemacht ist, ne? Das letzte Piratenspiel, was wir irgendwie explizit hatten, das war Skull and Bones, das war ein ziemlicher Reinfall. Und Assassin's Creed Black Flag ist jetzt schon eine ganze Weile alt, so, ne? Es ist, glaube ich, tatsächlich was, wo die Leute mittlerweile das Potenzial unterschätzen, weil es ist, glaube ich, was, wo wirklich noch viele Leute Bock drauf hätten. Aber was momentan nicht so im Hype ist, sage ich mal. Also das ist halt jetzt nur meine Meinung.
Ich denke, dass es aber kommen wird wieder. Also ja, wir hatten da viele Sachen wie Game of Thrones. Die Superhelden-Ära ist ja ganz groß gewesen, ne? Momentan ist es ja auch so, bei Marvel floppt ja, geht's ja auch gerade so ein bisschen runter. Ich bin ein riesen Marvel-Fan, ich selber, ich gucke mir alle Serien, alle Filme an. Aber es geht ja momentan so ein bisschen runter im Allgemeinen. Allerdings gibt's ja bald die 2. Staffel von One Piece. Da sind wir wieder im Piratenthema, was ganz gut ist. Und es wird ja ein neuer Flug der Karibik gedreht, wo ja gerade sogar in der Rede ist, ob Johnny Depp dann doch wieder dran teilnimmt, worauf ich mega Bock hätte. Also ich finde es schön, ihn auch als alten Piraten-Captain dann wieder zu sehen und mal gucken, was er wieder für Fahrbahnen treibt. Das wäre großartig. Ich denke, es ist immer eine Frage der Zeit, was gerade gefragt ist. Ne? Wird wieder was Altes ausgebuddelt, kommt das 5000. Remake von irgendwas XY? Dann hast du immer diese großen Flaggschiff-Reihen, die rauslaufen, wo es ja gerade relativ wenig Serien gibt zum Glück in diesem Fantasy-Genre. Ich meine, Rat der Zeit, weil das letzte, wo jetzt gerade eine neue Staffel rausgekommen ist. Aber da, du hast ja diese ganze Game of Thrones, Harry Potter-Thematik, das wird ja alles gerade noch so ein bisschen dauern, bis da irgendwie über ein Prequel oder eine Neuauflage was rauskommt. Und ich denke mal, dass das Thema auch wieder kommen wird. Aber das ist nur bei uns im Westen tatsächlich so. Weil faszinierenderweise, wenn wir rübergehen nach Korea, die mittlerweile ja auch riesenartige, großartige Produktionen machen, gerade auch einige schaffen es ja sogar auf Netflix generell, die haben im asiatischen Raum einen sehr, sehr hohen Piratenfilmanteil. Und es sind leider nur einige verfügbar, dann ist meistens nur der Untertitel unten drunter, den man sich da so angucken kann. Aber in dem Rahmen, Piraten laufen in Asien wie verrückt. Immer wenn ich in Thailand bin, kann ich dann da schön echt ein paar richtig gute Sachen gucken. Ich kann ja leider den Titel nicht sagen, weil dann steht der da halt auf Thai oder halt auf Koreanisch. Und ich glaube auch, dass wenn wir Westlichen nicht so eingestumpft wären in vielerlei, dass wir sagen, wir wollen eher, ja, Filme sehen mit Personen, mit denen wir uns einfacher identifizieren können, dann würden wir auch mehr von diesen Dingen auch bei uns im Kino sehen. Und ich glaube auch, dass viele dieser, gerade der koreanischen Produktionen, bei uns super gut im Kino laufen könnten. Und man sollte auch mal über den Tellerrand drüber gucken. Also gerade auch, weil auch die Piraterie zum Beispiel im asiatischen Raum ja auch sehr heimsässig gewesen ist. Da gibt es großartige Sachen. Also kann nur empfehlen, googelt doch mal nach koreanischen Piratenfilmen. Da kommt einiges raus und hier und da in irgendeinem Streaming-Anbieter kann man die garantiert auch mal gucken.
Und um mal ein bisschen zum Rollenspiel zu kommen, ich bin jetzt mal so ein bisschen ketzerisch. Und zwar wollte ich erst fragen, wenn so die Handlung vom Piraten auf einem Schiff spielt, und das ist ja ihr primäres Fortbewegungsmittel, was spielt man denn da die ganze Zeit? Wird es nicht irgendwann langweilig, weil das Schiff ist ja doch ein begrenzter Schauplatz und ja, du gehst mal auf eine Insel und buddelst einen Schatz aus, aber Ist das nicht einfach ein sehr begrenztes Setting? Also egal, ob ich jetzt einen Roman schreibe oder ob ich ein Rollenspielabenteuer schreibe?
Es kommt ganz drauf an, in welchem Rahmen dann dieses Erlebnis ist. Wir selber hatten uns hier dazu entschieden, ein Segelboot zu mieten und für uns in einer kleineren Gruppe mit, ich glaube, wir waren zu 12, dieses Abenteuer zu spielen. Das ging dann halt nur 2 Tage quasi, aber wir hatten so Spaß. Also du bist damit beschäftigt, das Schiff seetüchtig zu halten. Du bist am Ruder, du musst die ganze Zeit an den Segeln rumzupfeln. Du musst halt gucken, dass alles passt. Dann musst du nebenbei sauber machen und dann sind wir ja Clubouter. Wir sind ja die feierlaunigsten Menschen überhaupt. Das heißt, permanent spielt die ganze Zeit, wenn gerade der Seegang das zulässt, jemand von uns Musik auf die Gitarre. Es wird gesungen. Wir trinken bis zu einem gewissen Grad. Wir essen, wir kochen. Das ist dann unser eigenes Erlebnis. Also es ist wie, stell dir einen Campingausflug vor, den du mit deiner Familie machst. Nur den toppst du einfach noch. Du hörst den Spaßfaktor extrem. Wenn es jetzt auf einer anderen Veranstaltung ist, wo ein Schiff als Requisite hingestellt wird, dann hast du viel mehr Möglichkeiten. Dann kannst du natürlich diese gängigen Sachen auch wie Disziplin, wie Training, Kampftraining, Deckschrubben, Kiel holen, über die Planke gehen. Die wird nicht langweilig. Das hast du Diskussionen im Kapitänsraum, die Mannschaftskajüte, du kannst Würfelspiele spielen mit den anderen, du kannst eine Schlägerei anzetteln, du kannst eine Meuterei anzetteln. Du kannst auf den Ausguck hochgehen, du kannst da oben irgendwelchen Blödsinn machen, du kannst Sachen verstecken, du kannst einfach Leute beklauen oder was weiß ich was machen. Lass dich einsperren in die Brig und versuch aus der Brig auszubrechen, also dem Gefängnis. Das ist das Schöne im Lab, das sind so viele Köpfe und jedem fällt irgendein Blödsinn ein. Und es passieren vor allem Sachen, da rechnet man nie mit. Es ist deswegen macht das Schreiben bei uns auch mehr Spaß. Jetzt gebe ich dir mal den Till.
Was ich dazu noch ergänzen kann, ne? Also wie der Tobi schon gesagt hat, du hast wahnsinnig viele Möglichkeiten, so Sachen darzustellen. Wir sind jetzt demnächst auf einer Veranstaltung, die nennt sich wie das alte Piratenparadies Tortuga. Und da kommen quasi eigentlich nur Piraten und Seefahrer Live-Rollenspieler hin. Das wird eine hervorragende Zusammenkunft werden, da haben wir alle schon richtig Bock drauf. Und jetzt zu dem Ding, was du vorher gesagt hast, so, wird einem da nicht langweilig, ne? Das ist so ein bisschen das, was ich beim Live-Rollenspiel auch sehr genieße und was ich sehr, sehr toll finde. Wann hast du mal die Möglichkeit, unter der Woche oder so, dich einfach mal mit deinen engsten Freunden, ihr flackt euch nebeneinander in eine Hängematte, macht euch eine Flasche auf und schaut euch den Sonnenuntergang an oder sowas, ne? Das ist was, das kann auch einfach mal entschleunigend sein. Und das ist auch mal was Schönes, indem du halt einfach sagst, hey, wir sind Seefahrer, wir sind freie Leute. Wir haben heute keine Termine mehr. Jetzt lass uns einfach, hey, hast du schon den Himmel heute gesehen? Der Sternenhimmel sieht klasse aus. Hast du Lust, dass wir noch ein paar Lieder spielen? Ja klar, lass ein bisschen Musik machen. Und das sind so die Sachen, die es dann am Ende auch ausmachen. Wir haben von einer Veranstaltung von letztem Jahr diese Bilder, die werde ich mir, wir sind momentan am Umziehen und die kommen an die Wand, wenn wir umgezogen sind. Wir haben, ein Fotograf hat Bilder von unserem Lager gemacht, wo wir abends zusammen bei uns in der Jurte, also in einem großen Zelt, bei uns an der Tafel gesessen sind und wir haben Musik gemacht und wir hatten Gäste da und alle hatten Spaß und alle haben zusammen gesungen und da hat einfach ein Typ hat davon Fotos gemacht. Und du siehst jedem Einzelnen davon an, dass das in dem Moment, was er da gefühlt hat, dass er das nicht gespielt hat. Die hatten alle den Abend ihres Lebens. Jeder, mit dem ich jetzt schon geschrieben habe, weil wir nächste Woche auf dieselbe Veranstaltung wieder fahren, hat gesagt, ey, bitte lass uns versuchen. Es ist nahezu unmöglich, aber lass uns versuchen, so einen Abend zu wiederholen. Ne? Wo einfach nichts gestellt ist, wo du die Freude nicht mehr spielst, sondern wo du es einfach hast, weil du in diesem Setting einfach Zeit verbringst. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was viele Leute ausmacht. Dass du eben nicht unbedingt was zu tun haben musst, um eine geile Zeit zu haben.
Und da komme ich vielleicht mal noch mit einer Metafrage, die mich so am Ende interessiert. Kann man denn das Piraten-Setting auch in andere Genres verfrachten? Also ich kann mir jetzt zum Beispiel vorstellen, wenn du jetzt so typische klassische Fantasy spielst, da muss nur ein Zauberer kommen mit einem fetten Feuerball, dann ist euer Schiff aber ganz schnell abgebrannt. Also gibt's vielleicht Settings, wo das gut funktioniert und Settings, wo es überhaupt nicht funktioniert?
Piraten-Setting funktioniert absolut überall, gerade also im LARP. Ne? Es gibt bei LARP gibt es so ziemlich alles. Gerade Deutschland ist eine Hochburg. Es gibt Settings, wo du in der Zombie-Apokalypse spielst. Es gibt Settings, wo du im Science-Fiction-Bereich spielst. Es gibt Zombies, wo du in der Endzeit spielst. Also eine Art Piratencrew oder Raider, Plünderer existieren überall. Bist du im Science-Fiction-Setting in Richtung Mad Max unterwegs, dann kannst du natürlich eine Plünderergruppe spielen. Leb aber immer mit den Konsequenzen. Das ist ganz, ganz wichtig beim LARP. Jede Reaktion macht eine Gegenreaktion, was auch schön ist. Und Leute brauchen auch die Bösen. Leute brauchen die Leute, die in Bedrohungsszenarien existieren. Sonst kann auch keiner der Held sein. Und Leute, die gerne der Held sind, können nur Helden sein, wenn es Böse gibt. Und Böse sind immer gerne gesucht. Und wir sind halt auch so die Bösen mit ein bisschen Charme. Egal, ob wir jetzt als Klabauter spielen. Ich selber bin auch wahnsinnig gerne auf der Fierce. Das ist eine Zombie-Con, wo du mit einem Vierer-Team versuchst, in der Zombie-Apokalypse zu überleben. Und da hast du auch andere Survivor, mit denen du entweder gut auskommen kannst oder nicht. Wir sind meistens so die Leute, die dann einfach denken, ah ja, Zombie-Apokalypse, komm. Lass uns mal ein bisschen spielen bei The Walking Dead. Wir knallen einfach alle ab, die uns in den Weg kommen. Oder Messer die. Wenn wir aber sterben, leben wir mit den Konsequenzen. Ist dann einfach so. Im Endzeit-Setting funktioniert es auch großartig, die Plünderer zu sein, weil du halt einfach auch versteckst dich irgendwo, überfällst Leute. Großartige Thematik funktioniert immer gut. Und auch bei so Sachen wie zum Beispiel Science-Fiction, wie jetzt Raumschiff Galactica, wo du auf diesem U-Boot bist und in diesem Setting spielst, hast du dich einfach an Bord von diesem großen 8-Kreuzer geschlichen und versuchst, das Schiff zu übernehmen zum Beispiel. Also gerade im LARP sind keine Grenzen gesetzt. Ist genauso, wie würde ein Bäcker überall funktionieren. Er wird vielleicht nicht überall backen, aber er wird versuchen, die Leute zu versorgen. Es ist großartig. Also wir haben auch jede Rolle funktioniert irgendwie. Man muss immer nur so ein bisschen überlegen, wie man das Ganze in das Setting bringt. Ne? Das ist das Schöne am LARP, dir sind keine Grenzen gesetzt. Und du kannst dich ja auch immer so ein bisschen an die Situation anpassen.
Ich glaube auch, dass es nicht nur fürs LARP gilt, sondern allgemein auch für andere Erzählziele, seien es jetzt Romane oder Videospiele. Ich glaube tatsächlich, überall, wo du Konvois hast, die Sachen von A nach B bringen, kannst du eine Piratenfraktion einfügen, die versucht, sich das anzueignen. Das hast du in Romanen, sei es jetzt auch in Videospielen, ne? Wenn man, du hast ja auch selbst bei Filmen und so weiter, die jetzt im Sci-Fi-Universum spielen, du hast ja auch überall Weltraumpiraten und alles. Und ich glaube tatsächlich, dass das ganz gut anpassbar ist auf ziemlich genau jedes Genre auch, ja.
Dann kommen wir nochmal zurück zu diesem ganz klassischen Piraten, also die mit dem Schiff durch die Karibik schippern. Wenn ich dafür jetzt das super duper perfekte Rollenspielabenteuer schreiben wollen würde, mit allen Klischees, die es gibt, wie müsste ich das denn machen?
Das ist jetzt die Frage, in welchem Zeitrahmen wir uns beschäftigen und um was für Piraten es geht. Also, ich kann dir jetzt mal sagen, worauf ich Lust hätte, das zu lesen. Also, ich würde es selber nicht schreiben, weil ich habe meine Thematik mit den Klabautern, das ist genau mein Baby, das ist das, was ich will. Aber man hat immer so Wunschszenarien. Ich würde mir wahnsinnig gerne wünschen, ein Piratenschiff, zerstört, einer der Crew überlebt, ein Bekannter, der vielleicht schon mit einem Steckbrief gesucht wird, wird einkassiert von der Marine, landet beim spanischen König, kriegt die Wahl, du wirst entweder, weil du halt so gut bist, für mich arbeiten oder du wirst hingerichtet, nimmt sich, kriegt diesen Freibeuterschein, entscheidet sich dafür und zieht dann halt raus, um halt eben die Handelsschiffe, kleinere Kriegsschiffe von anderen Königreichen zu überfallen. Geht da so ein bisschen in, trifft vielleicht eine Möchtegern, wo eher ist, ob es Low Fantasy oder High Fantasy ist, bleiben wir beim Low Fantasy. Eine vermeintliche Voodoo-Hexe, die ist natürlich ein Scharlatan, der hat was mit Giften was zu tun oder sowas, trifft die eventuell, verliebt sich unglaublich in die, sie lügt ihm das Blaue vom Himmel, die Freiheit, die Unsterblichkeit, was weiß ich was, findet den Dreizack des Poseidon oder irgendeinen seltenen Nixenstein, den es natürlich gar nicht gibt, was er aber nicht rausfindet, und versucht dann irgendwie in eine Festung einzudringen, die auf einer Insel drauf ist, die von einer anderen Marine bewacht wird, stellt dort den Gouverneur, verliebt sich da wieder eine andere, weil er sie zufälligerweise mitschleppt auf das Schiff, weil die sich irgendwie in einem Rumpfass versteckt hat oder irgendwie sowas. Und der kommt dann in den Zwiespalt mit der Romanze zwischen den beiden. Und dann am Ende ist es irgendwie so, dass er eine Flotte mit anderen Schiffen zusammensammelt und dann genau in der Mitte ist zwischen seinem ursprünglichen Auftraggeber und dann dem anderen Marineanteil von dem anderen Herrscher, wo er gerade diese Dame entführt hat, die zufälligerweise vielleicht seine Tochter oder Cousine oder Verlobte ist und dann in der Bredouille ist, und wie es dann ausgeht, Ich will ja nicht alles vorschreiben. Also bitte, schreib einer dieses Buch. Ich will's lesen. Schick's mir. Ich will's. Bitte. Und vergesst nicht das Totenkopfäffchen. Und auf jeden Fall hätte ich dann gerne ein kleines Easter Egg drin mit Sieke, dem Klabauter, der irgendwo in einer Taverne sitzt und gerade ein Lied spielt von den Klabautern. Das wäre toll. So eine kleine Nebenrolle. Das wäre okay. Wenn du die Liedrechte brauchst für das Ding, dann wir können das regeln.
Eine Sache, die ich noch ergänzen kann dazu, was ich ganz, ganz toll finde, auch wenn es vielleicht nicht ganz dem Klischee entspricht, das ist kein Happy End. Auch wenn es damals nach ihren Auffassungen auch freie Leute waren und alles, ne? Es ist im Endeffekt, die Geschichte für solche Menschen geht in den seltensten Fällen gut aus, ne? Und du hattest ja historische Legenden wirklich, ne? So wie Blackbeard, ne? Am Ende wurde der auch einfach abgeknallt. Also das ist
ja, war das Ende ja, ne?
Das ist halt das, wie es damals gelaufen ist. Das wäre was, ne? Aber ich glaube tatsächlich, wenn man heute, weil du ja schon gesagt hast, das ist eine Meta-Frage, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen meine Meta-Antwort darauf. Ich glaube, wenn du heute Piratengeschichten schreiben willst, ne, dann brauchst du heute genau dasselbe, was Piraten damals auch schon wollten, und das ist frischer Wind in Segeln. So, einfach vielleicht auch mal einen neuen Kurs einschlagen, um nicht immer nur die historischen Sachen nachzuerzählen. Natürlich sich irgendwo daran orientieren, wie Schiffe damals wirklich funktioniert haben, wie die Hierarchie auf einem Schiff war, ne? Aber mittlerweile, wir haben so viele verschiedene Versionen von Blackbeard gesehen in etlichen Sachen. Wir haben so viele verschiedene Versionen von Davy Jones gesehen oder von anderen berühmten Piraten. Frischer Wind in den Segeln. Wäre mein Ding. Ich würde es lesen.
Ja, sehr cool, sehr cool. Und jetzt kommt noch eine kleine Überraschung. Ihr habt ja schon so viel von Musik gesprochen. Am Ende, nachdem wir euch alle verabschiedet haben, kommt noch quasi ein Bonustrack, wo du, Till, uns was ins Ohr singst. Da freuen wir uns schon drauf.
Ja, gern, danke.
Und bis dahin, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr Zeit hattet. Und danke auch dem Jörg, dass er Zeit hatte. Der ist ja immer so viel beschäftigt. Und ja, vielen Dank nochmal und alles Gute. Und wie immer an die HörerInnen, wenn euch das gefallen hat, sehr gerne 5 Sterne bei Apple, bei Spotify und ach, ihr wisst ja den ganzen Kram. Das alle wollen, das wollen wir auch.
Danke für die Einladung.
Danke auch und ich habe mich wirklich, wirklich sehr gefreut, Jörg, die Chance zu haben, mit dir mal zu quatschen. Und wie gesagt, ich freue mich nun, Virax 2 schreibst. Ein Druck, aber
mal gucken.
Und dann sage ich mal, Musik ab.
Denn hier sind wir frei, Stürme ziehen vorbei, Ohren nicht klein bei, es ist uns ein Heim, Ahoi. Hey! Es wird ein neuer Kurs bestimmen. Kannst du es hören? Unseren Namen singt der Wind. Als freie Männer, Frauen, Kinder dieser Welt. Nun setz dich her, hab's schon ein Glas für dich bestellt. Denn wir sind wie frei. Stürme ziehen vor. Stürme ziehen.